Wann darf ein Mensch sterben? Wann? Wenn ich es selber sage? Wenn der Arzt es sagt? Wenn die Angehörigen es sagen?
Ich bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann.
Die allermeisten Patienten kämpfen wie die Löwen um ihr Leben, wenn es denn in Gefahr ist.
Oder wenn ich bereits infolge eines weit fortgeschrittenen Hirnabbauprozesses, auch mit ausdauernder Hilfestellung.
Und wenn wir dann in so eine Extremsituation kommen, dann hat der Kopf überhaupt nichts mehr zu melden.
Nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen.
Ich möchte irgendwann, um das deutlich zu sagen, sterben dürfen.
Oder wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren Erkrankung befinde, so treffe ich folgende Festlegungen.
Patientenverfügungen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Feature von Carsten Kretzer.
Als ich klein war, war der Tod eine klare Sache. Du fängst dir eine Kugel ein und fällst vom Pferd. Deine besten Freunde halten dich im Arm. Du sagst bedeutende letzte Worte und dann Licht aus. 85% aller Deutschen würden am liebsten so sterben. Schnell, schmerzlos, möglichst alt, zu Hause, im Kreis von Familie und Freunden. Ich auch. Aber so läuft's nicht.
Bis später.
Wer etwas über das Sterben wissen will, der sollte mit jemandem wie ihm sprechen. Thomas Schindler, Palliativarzt. Thomas Schindler und Kollegen versorgen Menschen, die nicht mehr geheilt werden können. SAPV heißt das Konzept. Spezialisierte ambulante Palliativversorgung. Weil der Arzt zu ihm kommt, kann der Sterbende lange zu Hause bleiben und dort im günstigsten Fall auch sterben. 50.000 Menschen werden so jedes Jahr in den Tod begleitet. Deutschlandweit.
In jedem geht was anderes vor. Und die Situation ist so individuell, wie jedes Leben individuell ist. Das wird uns immer wieder deutlich, die wir diese Arbeit machen. Es gibt viel Ambivalenzen. Es gibt ein ständiges Schwanken zwischen einem Hoffen, dass es nochmal besser wird, einem sich fügen, einem verzweifelt sein, aber auch wieder einem dankbar sein dafür, dass bestimmte Dinge noch möglich sind. Manche sind eher in der Lage, dankbar auf ihr Leben zurückzuschauen und das Sterben anzunehmen. Andere sind nicht so gut in der Lage. Andere schieben diesen Gedanken ganz weit von sich und wollen überhaupt nicht darüber reden.
100 seiner Patienten sind in den letzten 3 Monaten gestorben, erzählt Thomas Schindler. Sein typischer Patient, sagt er, ist die ältere krebskranke Frau, die anfangs zu Hause lebt und später ins Hospiz umzieht.
Erstbetreuungsbüro, guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Schindler. Ich bin der Palliativarzt und Sie sind die Betreuerin bzw. der Betreuer von ihr.
Während sich Thomas Schindler durch den Berliner Stadtverkehr kämpft, telefoniert er andauernd. Im Kofferraum, auf der Rückbank, überall stapeln sich Akten, Medikamente und medizinische Ausrüstung. Sein kleiner Golf ist eine rollende Arztpraxis.
Also es geht um Folgendes. Ende letzter Woche ging es ihr ja sehr, sehr schlecht. Und deswegen ist ja meine Kollegin, eine Palliativmedizinerin, in die Betreuung eingebunden worden.
Ja.
Die hat unter anderem die Ernährung abgesetzt, die bis dahin gegeben wurde, weil es so aussah, als ob sie bald sterben würde.
Draußen zieht Berlin-Neukölln vorüber. Es ist ein kalter, sonniger Märztag. Die Gemüsehändler bauen ihre Auslagen auf. Die Müllabfuhr poltert durch die Hauseingänge. Irgendwo hinter diesen Fenstern liegt eine Frau mit einer Magensonde und kämpft mit dem Tod.
Jetzt hat sich Frau aber stabilisiert. Und im Moment, so sagen mir die Pflegekräfte aus dem Heim, im Moment sehe es gar nicht mehr danach aus, dass sie bald sterben würde. Und jetzt fragen sie, ob die Ernährung weitergegeben werden soll. Und da ich überhaupt nicht weiß, was besprochen worden ist... Und
die Frau selbst kann sich nicht mehr äußern. Nahe Verwandte gibt es nicht. Ein staatlich bestellter Betreuer entscheidet, was mit ihr zu geschehen hat. Zuerst aber muss der Arzt ihren gesundheitlichen Zustand beurteilen. Gleich morgen.
Das würde ich dann vor Ort entscheiden. Dazu muss ich die Patientin sehen.
Natürlich, das ist ja einleuchtend. Das ist natürlich einleuchtend. Aber sie wird nicht verhungern, nicht wahr? Also da können wir von ausgehen,
so
dass sie...
So oder so nicht. Nein.
So oder so nicht. Gut. Dann halte ich Ihre Einschätzung für die richtige. Gut.
Keiner weiß, was die Frau selber möchte.
So.
Okay. Will sie sterben?
Besten Dank.
Oder leben?
Gerne. Danke Ihnen.
Tschüss.
Bis bald. Tschüss.
Und warum verhungert sie eigentlich nicht? Wo man doch aufhört, sie zu ernähren.
Ja, weil sie hier ein Gefühl mit einer anderen Tatsache verknüpfen, nämlich einer zu geringen Kalorienzufuhr. Mit einer sogenannten negativen Bilanz.
Es ist ein Satz, den man oft hört, wenn es darum geht, Sterbenden die künstliche Ernährung abzustellen. Er lautet: Der Patient stirbt nicht, weil er nicht mehr isst, sondern er isst nicht mehr, weil er stirbt.
Er hat keinen Hunger. Und er stirbt, weil das Herz immer schwächer wird, weil die Atmung nicht mehr mitmacht, weil die Nieren nicht mehr funktionieren oder die Leber ihren Geist aufgibt. Aber er stirbt sicherlich nicht, weil er zu wenig isst. Und er hat keinen Hunger. Also die zwei Dinge müssen tatsächlich unterschieden werden.
Wir halten an einem Hospiz. Ein großer alter Backsteinbau, umgeben von jungen Lindenbäumen, mitten in der Stadt. Ein langer Flur mit blank geputztem Linoleum. Zu beiden Seiten gehen Zimmer ab. Ein Krankenhausbett. Darin ein abgemagerter, schwer atmender Körper. Die Vorhänge sind zugezogen. Es riecht nach Putzmittel.
Ich hoffe, alles ist gut, so wie es ist für Sie. Die Schwestern und Pfleger kommen regelmäßig nach Ihnen gucken. Sie bekommen regelmäßig was. Gegen die Schmerzen. Und sicherlich ist Ihr Mann auch immer wieder bei Ihnen. Und die Schwester. Und die anderen Freunde.
Ein AIDS-Patient, der auch an Krebs erkrankt ist. Er liegt auf der Seite und reagiert nicht auf uns. Der Raum ist sparsam eingerichtet. Es gibt kaum persönliche Gegenstände.
Hat sich gegen alle Medikamente ausgesprochen, wollte nur noch sterben, ist seit 4 Wochen hier im Hospiz. Und wird pflegerisch gut versorgt. Und wird, wie gesagt, im Laufe des Tages vermutlich sterben. So, kleinen Moment. Ja.
Ein paar Zimmer weiter eine 64-jährige sterbende Frau. Seit gestern trägt sie eine Pumpe, die sie kontinuierlich mit starken Schmerzmitteln versorgt. Sie liegt auf der Seite. Die Knie hat sie an die Brust gezogen, die Hände unterm Kinn gefaltet. Auf dem Nachttisch Bilder von ihren Kindern. Sie hat die Augen geöffnet, scheint uns aber nicht zu bemerken.
Sie hat einen Bauchspeicheldrüsenkrebs, der vor 3 Monaten entdeckt worden ist, aber mit Tochtergeschwülsten überall. Und das Karzinom ist rapide größer geworden und eine Chemotherapie hat ihr gar nichts gebracht. Sie ist verfallen, man konnte zusehen und wird wohl auch heute oder morgen sterben.
Kämpfen diese Menschen? Wenn ja, worum? Um den Tod? Um das Leben? Was wollen sie? Oder juristisch gewendet, was ist ihr Wille?
Wenn ich nicht mehr in der Lage bin, Nahrung und Flüssigkeit auf natürliche Weise zu mir zu nehmen, oder wenn ich mich im Endstadium einer unheilbaren Erkrankung befinde, so treffe ich folgende Festlegungen.
Sind Sie so lieb, lassen Sie uns eben rein.
Das Schwesternzimmer. Ein schmaler, länglicher Schlauch. Darin eine Tischreihe mit Computern, Druckern, Papieren. Schindler zwängt sich an 2 Stühlen vorüber und beginnt sich durch die Unterlagen seiner Patienten zu graben.
Das ist wirklich neu. Das wäre vor 5 Jahren noch überhaupt nicht so gewesen.
Viele von ihnen haben Fragen zu ihrem Lebensende schriftlich geregelt. Aus Angst vor Hilflosigkeit, vor Schmerzen, vor sinnlosen, quälenden Behandlungen oder um ihre Angehörigen zu entlasten, haben sie Patientenverfügungen aufgesetzt. Solche Verfügungen erleben seit einigen Jahren einen Boom. Jeder 2. von Schindlers Patienten hier im Haus hat irgendetwas verfügt.
Aber es liegt auch daran tatsächlich, dass zunehmend auch Heime in der Richtung Empfehlungen aussprechen. Jetzt gucken wir mal, nur was die Patientenverfügungen angeht, wie lang die sind. Also das ist hier schon mal eine sehr Altersvollmacht. Da hängt alles Mögliche, da hängt auch die Vollmacht gleich mit dran. Finanzangelegenheiten, das interessiert uns alles gar nicht.
Zwei Dokumente finden sich immer wieder. Eine Vorsorgevollmacht, in der geregelt ist, wer anstelle des Patienten entscheidet, sobald er selbst für sich nicht mehr entscheiden kann. Und Patientenverfügungen, in denen Menschen sehr detailliert beschreiben, welche Behandlungen sie wünschen oder ablehnen.
Künstliche Beatmung darf nur beim Versuch der Wiederbelebung stattfinden. Grundsätzlich will ich, dass keine künstliche Beatmung durchgeführt wird. Eine eingeleitete Beatmung soll eingestellt werden mit der Maßgabe, dass ich Medikamente zur Linderung der Luftnot erhalte.
Die Verfügungen ähneln sich alle. Alle sind aus denselben Textbausteinen zusammengesetzt. Es gibt Standardverfügungen aus dem Internet und welche zum Ankreuzen aus dem Schreibwarenhandel.
Die Möglichkeit einer Bewusstseinsdämpfung oder einer ungewollten Verkürzung meiner Lebenszeit durch diese Medikamente nehme ich in Kauf. Das steht bei Beatmung. Bei Wiederbelebung steht, Versuche der Wiederbelebung sind zu unterlassen. Wie gesagt, bei diesen vier Szenarien, nicht im Notfall, nicht wenn er plötzlich einen Autounfall hat oder so.
Am Beginn der Patientenverfügung werden die Szenarien aufgezählt, in denen sie Beachtung finden soll. Es sind immer die gleichen vier.
Das sind diese typischen Szenarien. Sterbesituation, Endstadium einer tödlich verlaufenden Erkrankung, fortgeschrittener Hirnabbauprozess oder eben schwere Hirnschädigung. Also das sind die gängigen Texte, um diese vier Szenarien zu beschreiben.
Viele Patienten wollen nicht künstlich ernährt oder beatmet werden. Manche wünschen keine Bluttransfusion. Und reanimiert werden will hier auch nicht jeder.
Jeder aktuelle Wille toppt natürlich das, was irgendwann mal schriftlich dokumentiert worden ist. Und in der Palliativmedizin brauchen wir tatsächlich oft die Patientenverfügungen gar nicht, weil wir ja mit unseren Patienten reden und die Patienten uns sagen können, was sie wollen oder nicht wollen.
Endstadium. Unmittelbare Sterbesituation. Demenz. Wie intensiv werden sich jene, die diese Verfügungen unterzeichnet haben, mit dem Sterben auseinandergesetzt haben? Als Karl-Heinz Pantke eines Abends umfiel, war er gerade Ende 30, lebte mit seiner Freundin und zwei Katern in einer kleinen Berliner Wohnung und hatte eben in Physik promoviert.
Also mir wurde extrem schlecht. Ich glaube, in meinem ganzen Leben war mir noch nicht so schlecht.
Er legte sich auf sein Bett, nahm die stabile Seitenlage ein und begann zu sterben.
Also ich hatte das Gefühl, meinen Körper verlassen können. Und ich sah den, ich nahm den eher so wie eine Skulptur, unbeweglich war. Ich war rastlos, entspannt, muss ich sagen. Also mein Körper schwebte einfach im Raum. Und ich konnte sehen, wie der quasi unter der Decke schwebte.
Bald konnte sich Karl-Heinz Pantke nicht mehr äußern oder bewegen. Seine Muskulatur versagte. Die Nacht hindurch hoffte er, dass sich die zwei Kater, die misstrauisch um ihn herumschlichen, nicht direkt vor seine Nase setzten.
Stellen Sie sich vor, die hätten sich vor mein Gesicht gelegt, dann wäre ich erstickt. Keine Chance.
In den frühen Morgenstunden fand ihn seine Lebensgefährtin. Sie alarmierte den Rettungsdienst.
Und sie wollten mich erst gar nicht mitnehmen, weil sie dachten, ich stände vollends unter Drogen. Es tauchte auch die Polizei auf.
Als Beweis dafür, dass Pantke kein Junkie war, zeigte seine Lebensgefährtin den Polizeibeamten seine Doktorarbeit. Am Ende fuhren ihn die Sanitäter zur nächsten Rettungsstelle. Unterwegs erklärten sie den scheinbar leblosen Körper für tot, und weil Karl-Heinz Pantke ja bei Bewusstsein war, konnte er ihnen dabei zuhören, sagte er.
Ist natürlich, lassen Sie es uns mal von der positiven Seite sehen. Ist natürlich, ich glaube, es gibt nur ganz, ganz wenige Menschen, denen vergönnt es, ihre eigene Todeserklärung mitzubekommen. Für die ist jemand, der auf Ansprache nicht reagiert, der ist entweder im Vollsuff oder im Koma.
Die Klinik war eine große Berliner Notfallstation. Hier erkannte man, dass Karl-Heinz Pantke noch lebte. Das Einlieferungsprotokoll notiert: komatöser Patient. Karl-Heinz Pantke kam auf eine Intensivstation. Weil er aus eigener Kraft weder atmen noch essen konnte, wurde er an Geräte angeschlossen, bekam eine Sonde für den Magen und einen Schlauch für den Hals. Tagelang blickte er aus seinem Kopf heraus an die Decke.
Stellen Sie sich vor, Sie können nicht mal den kleinen Finger bewegen. Sie können nichts bewegen. Dann haben Sie natürlich auf einmal panische Angst, dass irgendwas mit Ihnen passiert, was Sie... Es gibt ja keine Möglichkeit, mit der Außenwelt zu kommunizieren.
Karl-Heinz Pantkes Übel bekam nun einen Namen. Basilaristhrombose. Ein Blutgerinnsel hatte zu einem Stau im Kleinhirn geführt und im restlichen Körper ein komplettes Durcheinander ausgelöst. Anders als bei gewöhnlichen Schlaganfällen sind hier die Vitalfunktionen des Körpers betroffen. Der Verstand bleibt wach. Diesen Zustand, der Menschen bei vollem Bewusstsein in ihrem Körper einschließt, nennen Ärzte Locked-in-Syndrom.
Diese gezwungene Langeweile ist schon eine richtige Strafe, weil alles, womit sich das Gehirn sonst beschäftigt hat, ist nicht mehr möglich, außer, naja, sich mit sich selbst beschäftigen. Sonst geht ja nichts mehr.
Ein Vierteljahr lang lag er so da. Dann kehrten kleinste Bewegungen zurück. Lidschläge, Mimiken. Wochen später begann Karl-Heinz Pantke das Aufstehen zu üben. Das Sprechen, das Essen und alles andere auch. Er fing noch einmal ganz von vorn an und begann sein zweites Leben zu leben. Ein gutes Leben, wie er heute betont. Ein erfülltes.
Dann sage ich mal, was ich nicht kann. Also ich kann zum Beispiel mich nicht beim Berlin-Marathon anmelden und da teilnehmen, weil ich dann ein echtes Hindernis werden würde.
Hätte man Pantke nicht mit Maschinen ernährt oder beatmet, ihn mit Medikamenten und guter Pflege am Leben gehalten, sein Leben wäre mit 39 vorbei gewesen. Niemals zuvor hatte er sich über den eigenen Tod Gedanken gemacht, geschweige denn Pläne geschmiedet oder irgendetwas verfügt. Am Ende hat ihm das Leben gerettet.
Und wenn wir dann in so eine Extremsituation kommen, dann hat der Kopf überhaupt nichts mehr zu melden. Dann meldet sich der Überlebenstrieb und sagt, jetzt muss ich alles anstellen, damit ich hier am Leben bleibe.
Dass sich Karl-Heinz Pantke ein zweites Leben aufbauen konnte, hat er einer Entwicklung zu verdanken, die man Apparatemedizin nennt. Während Ärzte zu früherer Zeit immer davon ausgehen konnten, dass ihr Patient geheilt werden möchte, stehen sie angesichts des Geräteparks heutiger Medizintechnik vor dem Problem, dass sie manche ihrer Patienten zwar nicht heilen, sie dafür aber in diversen Zuständen am Leben halten können. Über Jahrzehnte hinweg. Wie damit umgehen? Michael de Ridder hat lange eine große Berliner Rettungsstation geleitet und vor ein paar Jahren ein Berliner Hospiz mitbegründet. Er schreibt Bücher, in denen er für einen offenen Umgang mit dem Sterben eintritt. Und er ist ein großer Freund von Patientenverfügungen.
Beginnend etwa in den 60er Jahren. Narkose, Reanimation, Intensivmedizin, Beatmung, Schrittmacher, all diese Dinge, das sind ja Techniken gewesen, vor allen Dingen viele Medikamente dann später oder überhaupt Medikamente, die natürlich das Leben und das vor allen Dingen auch das Sterben in einer Weise manipulierbar gemacht haben, die es vorher ja gar nicht gab. Noch in den 40er, 50er Jahren waren ja die Möglichkeiten der Medizin qualitativ ganz andere. Und die Fragen, die sich ergeben, die ethischen Fragen, die Frage nach der Sinnhaftigkeit und natürlich vor allen Dingen die Frage, was will der Patient eigentlich? Das sind natürlich Fragen, die kamen natürlich dann auf, als diese Mittel und Möglichkeiten und Techniken überhaupt erst eingeführt waren.
Der unheilbar Kranke, der mit seiner Erkrankung lebt und nicht stirbt, solange Geräte ihn versorgen, dieser Cyborg ist Produkt moderner Medizintechnik. Auf mancherlei Art verändert es Medizin. Zum Beispiel beim Verhältnis von Arzt und Patient.
Und dieses ist die Patientenseite. Der Patientenwille ist lange Zeit überlagert worden durch das, was wir ärztlichen Paternalismus nennen. Das heißt, der Arzt galt bis in die 60er, 70er, auch heute noch, ja, als jemand, der im Grunde alles besser weiß für den Patienten, der seine Situation besser einschätzen kann und der weiß, was das Patientenwohl ist.
Oder wenn ich bereits infolge eines Hirnabbauprozesses, auch mit ausdauernder Hilfestellung.
We're going to take a closer look tonight at a man's fight over a decision to allow his incapacitated wife to die.
From 2003 to 2005, one woman's story.
Was Sie hören, ist ein Zeitdokument. Ein Video, das den Kopf einer Frau zeigt, die in einem Bett liegt, ein Ragtime hört und sichtlich Freude daran hat. Ihre Augen blitzen, ihr Mund ist geöffnet. Sie macht Geräusche, vielleicht lacht sie. Dieses Video hat der US-Sender CNN vor ein paar Jahren der ganzen Welt gezeigt. Die Frau hieß Terry Schiavo. Als das Video aufgenommen wurde, gab es nicht wenige Leute, die wollten, dass sie stirbt. Terry war gerade 27 geworden, als sie in einen Zustand fiel, den Ärzte Apallisches Syndrom nennen. Das Großhirn erlischt, während Hirnstamm, Zwischenhirn und Rückenmark weiter funktionieren. 1990 war das. Auslöser, so nimmt man an, war ein Nährstoffmangel. Terry litt an Bulimie. Der vorübergehende Herzstillstand führte dazu, dass ihr Gehirn eine Zeit lang nicht ausreichend mit Sauerstoff versorgt wurde. Bald wurde sie künstlich ernährt und rund um die Uhr gepflegt. Sieben Jahre vergingen. Dann entflammte ein Streit zwischen Terrys Ehemann Michael und ihren Eltern. Michael wollte die künstliche Ernährung abschalten. Er behauptete, Terry hätte geäußert, niemals in einem derartigen Zustand leben zu wollen. Terrys Eltern bezweifelten das. Es begann ein jahrelanger Kampf um alles. Um Geld, um die Vormundschaft, um kleine Bewegungen von Terrys Körper, kleine Zuckungen, die ihre Eltern als Lebenszeichen, ihr Ehemann als Reflexe bewerteten. Sie stritten über Terrys Religion. Terry war Katholikin, woraus beide Parteien ganz unterschiedliche Schlüsse zogen. Anwälte kämpften vor verschiedenen Gerichten gegeneinander. Mal gewann ihr Ehemann und Terrys künstliche Ernährung wurde eingestellt. Mal gewannen Terrys Eltern und die Ernährung ging weiter.
Give Terry water! Give Terry water!
Jeb Bush pushed to keep her alive.
The governor of Florida says a comatose woman will not be allowed to die.
Einmal verfügte sogar Senator Jeb Bush Terrys Ernährung per Eilerlass. Damit das möglich wurde, erließ das Parlament des Staates Florida eigens ein Gesetz. Monate später erklärte der oberste Gerichtshof dieses Gesetz für nichtig und Terrys Ernährung wurde wieder gestoppt. Das ganze Land lag sich in den Haaren. Im Fernsehen liefen Sondersendungen. Die Zeitungen waren voll davon und CNN zeigte dieses Ragtime-Video.
It is wise to always err on the side of life.
The courts prevailed.
Terry Schiavo's family. Selbst der Papst setzte sich für Terrys Leben ein. Die römisch-katholische Glaubenskongregation verfasste ein Dokument, das den richtigen Umgang mit dem Sterben aus Sicht des Vatikans darlegt. Am Ende gab ein Richter Terrys Ehemann recht. Auch ein eilig verfasstes Bundesgesetz sowie juristische Schritte der Eltern vermochten nichts mehr daran zu ändern. Am 18. März 2005 wurde Terrys Magensonde entfernt. 13 Tage später war sie tot. Eigentlich haben die Amerikaner damals gar nicht so sehr um Terrys Leben gestritten, sondern um die Art, wie sie selbst sterben wollen. Wie aber kann ein Patient eine gute Entscheidung treffen, wenn er von den meisten Zuständen, über die er da verfügt, gerade einmal die Bezeichnung kennt?
Ich habe eine riesen Befragung gemacht im Oberen Krankenhaus und habe 300 Pflegekräfte befragt, was sie in diesem Zustand, wenn er richtig diagnostiziert ist, haben wollen. Alle haben gesagt, sie möchten, dass die lebenserhaltenden Maßnahmen eingestellt werden.
Wenn Ärzte und Pflegekräfte lieber sterben, als im Wachkoma zu leben, was wollen dann die Patienten?
Also die Sauerstoffsättigung und die Herzfrequenz werden also dauerhaft überwacht. Manche brauchen auch noch Sauerstoff, wenn sie hier sind.
Andrea von Helden ist Chefärztin des Zentrums für Schwerstschädelhirnverletzte am Vivantes Klinikum Berlin. Sie hat mit Menschen zu tun, die sich in jenem Zustand befinden, vor dem sich viele Gesunde fürchten.
Aber das Wichtigste ist, dass sie regelmäßig abgesaugt werden. Also fast alle 80% haben eben so ein kleines Röhrchen im Hals, ein Tracheostoma, wo sie einen kurzen, leichten Weg zum Atmen haben.
36 Wachkoma-Patienten werden hier derzeit behandelt. Schlucken, atmen, blinzeln, das ist es, worum es hier geht.
Es wird kein Patient gesund bei uns, aber es werden doch sehr gute Fortschritte erreicht. Nicht nur in Bezug auf die Wachheit, sondern auch auf die Beweglichkeit. Und dass die Patienten können also sehr gut lernen, und zwar auch die Älteren, obwohl es mal für Jüngere entworfen wurde, diese Frührehabilitation. Die Patienten lernen fast alle doch sehr gut dazu und können dann kleine oder große Fortschritte in der Selbstständigkeit erreichen.
Auf Andrea von Heldens Station haben Patientenverfügungen mit aller Kraft Einzug gehalten. Ein wichtiger Faktor sind die Angehörigen. Denn obwohl der Patientenwille rechtlich bindend ist, sind es oft sie, die wissen, ob der Patient etwas verfügt hat und wenn ja, wann diese Verfügung ins Spiel kommt.
Ich kann mich gut erinnern, vor 3 Jahren war das erste Mal, dass eine Familie eine Patientenverfügung durchgedrückt hat bei einem Patienten, der eine an sich nicht bösartige Erkrankung hatte. Ein Schädelhirntrauma mit einer Blutung. Der war sehr schwer behindert, hat sich aber ein bisschen erholt, hat leichte Fortschritte gemacht. Aber die Familie hat also gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, der darf nicht weiter behandelt werden, der muss ins Hospiz. Ich kann mich noch erinnern, dass ich ganz arrogant sagte, naja, also ins Hospiz, so ein Unsinn. Der ist nur schwer behindert, sie werden kein Hospiz finden, wo der Mann aufgenommen wird. Hospiz ist für Leute mit einer zum Tode führenden Erkrankung, meistens aus dem Bereich vom Krebs. Und tatsächlich haben die eines gefunden, was den Patienten genommen hat, die Nahrung entzogen hat und er hat 7 Tage gekämpft und ist dann verhungert und verdurstet.
Das heißt, der Patient hat schriftlich klar verfügt, dass er nicht künstlich mit einer Sonde ernährt werden möchte und das Hospiz hat den Patientenwillen umgesetzt, auf Drängen der Angehörigen. Dass die meisten Patientenverfügungen von Gesunden geschrieben werden, spürt Andrea von Helden oft. Von Gesunden, die über Dinge verfügen, die sie nicht kennen.
Aber das Problem ist, dass man sich nicht vorstellen kann, wie man sich als Behinderter fühlt. Und auch wenn man vorher nicht behindert sein wollte, das ist trivial, kein Mensch möchte das sein. Aber wenn der Tod anklopft, wenn er wirklich näher rückt, dann will auch kein Mensch sterben oder fast kein Mensch. Die meisten Leute, ich mache das seit 20 Jahren, die allermeisten Patienten kämpfen wie die Löwen um ihr Leben, wenn es denn in Gefahr ist.
Das Entscheidende ist die Lebensqualität, sagt die Ärztin. Die sei bei den meisten ihrer Patienten gut. Das stützten auch Studien. Patienten arrangierten sich früher oder später mit der Situation. Es sind die Angehörigen, die verzweifeln.
Man sollte keine Gesunden fragen. Die können sich das nicht vorstellen und finden ein behindertes Leben ganz oft nicht sehr lebenswert. Sondern man muss natürlich Menschen fragen, die schwer behindert geworden sind, akut, und das überlebt haben und die noch kommunizieren können.
Hallo.
Berlin-Schöneberg. Ein Altbau in einer hübschen Seitenstraße. Seit dem Tod seiner Frau lebt Karl-Heinz Pantke hier allein, in einer eigentlich viel zu großen Wohnung. Er hat sie behalten. Schon, um der Welt zu zeigen, dass er nicht bereit ist, sich von irgendetwas behindern zu lassen.
Morgen. Morgen. So viel Energie macht mich richtig neidisch.
Gerhard, Mitte 50, groß, kräftig, gemütlicher Bauch. Gerhard ist Pantkes Alltagshelfer. Seine Arme, seine Beine. Mobilitätshelfer, heißt das korrekt.
Na, ich bringe ihn in der Regel zweimal die Woche zur Physiotherapie rüber. Und ansonsten, wenn irgendwas ist, Veranstaltungen vom Verein oder privat, dann greife ich ihm unter die Arme.
Karl-Heinz Pantke ist Vorsitzender eines Vereins, der sich um die Belange von Menschen mit Locked-In-Syndrom kümmert. Gerhard ist bei den Johannitern angestellt. Seit 5 Jahren kommt er zu Pantke.
Oh, der kann manchmal ganz schön anstrengend sein. Aber es macht immer Spaß mit ihm. Wir haben beide etwa den gleichen verqueren Humor. Doch, passt es.
Karl-Heinz Pantke sitzt in seiner gemütlichen Küche und geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach. Kuchen essen. Und wie so oft ist er knapp dran. Gleich muss er zur Physiotherapie.
Erstmal muss er noch auf Toilette und dann müssen wir uns beeilen. Die Treppe runter, das dauert auch ein paar Minuten bei ihm. Und dann kann ich Rollstuhl im Laufschritt wieder schieben, dass wir einigermaßen pünktlich sind und nicht an den giftigen Blicken der Frau Berlin ersticken.
Sind Sie zu langsam gegangen?
Klar, einer muss schuld sein. Immer auf die Kleinen.
Die Treppe im Haus nimmt Pantke wie immer rückwärts. Dabei hält er sich mit beiden Händen am Geländer fest. Den Körper in sich verdreht, die Knie gebeugt, verkrampft.
Das Hauptproblem auf der Treppe ist bei mir keineswegs die nicht vorhandene Luftkraft, sondern die mangelhafte Bewegungskoordination. Ich mach das so langsam.
Jeden Schritt muss er sich genau überlegen. Jeden einzelnen. Immer wieder aufs Neue, sagt er. Eine Hüfte hat er sich schon gebrochen, weil er einmal zu schnell war. Von selbst geht hier nichts. Schließlich schiebt Gerhard Karl-Heinz Pankes Rolli über die Yorkstraße, während der sich mit beiden Händen an der Lehne festklammert. Sie haben es eilig. Ein bisschen sehen sie aus wie Philipp und Dries in Ziemlich beste Freunde.
Das ist dunkelgrün für uns. Du schaffst diese blöde Kreuzung nicht auf einmal. Und da stehst du dann immer 5 Minuten rum, das hat keinen Sinn.
Zur Physiotherapie geht Pantke seit 25 Jahren. Alles, was er heute wieder kann, hat er hier gelernt. Früher kam Heidrun Berlin zu ihm nach Hause. Dass er seit einigen Jahren zu ihr kommt, ist für beide ein großer Fortschritt.
So, dann kommen sie hoch zum Sitzen.
Völlig easy aussieht, ist für mich total anstrengend.
So. Das müsste Ihre Höhe sein. Ja?
Ja.
Okay. War schlimm. Teilweise war keine Sprache da. Also das, was er heute kann, weiter werde ich ihn leider nicht bringen können, denke ich mal. Ne? Also wie gesagt, wir werden älter und das spielt auch eine große Rolle. Aber dafür ist er richtig gut geworden. Es ist so, ja. Also er wird auch von anderen Patienten, die ihn hier so kennen, vom Sehen sehr bestaunt, ne? Weil er so ehrgeizig ist.
In ihren Sitzungen versucht die Therapeutin Karl-Heinz Pantkes Spastiken zu hemmen und die Durchblutung anzukurbeln. Vom Durchhaltewillen ihres Patienten ist die Therapeutin beeindruckt.
Ja, das ist für ihn genauso wie für mich wahnsinnig anstrengend, so eine Behandlung, also für mich körperlich. Ne? Das ist, der Mann ist groß und durch die Spastik, also auch vor und auch Seitlage, wenn ich das Bein etwas abhebe, da merkst du ganz deutlich, wie dann der Unterschenkel furchtbar spastisch ist, wie schwer. Und das ist für ihn ständig. Jeder Schritt, alles ist Arbeit für ihn. Ne?
Bei mir ist jede Bewegung was. Müsste ich Tonnen mit mir rumschleppen.
Wollen Sie die Jacke anziehen?
In seinem Verein hat Karl-Heinz Pant gelockt in Patienten systematisch nach ihrer Lebenseinstellung befragt. Sie alle seien sehr positiv und optimistisch, meint er. Aber vielleicht überleben ja auf mittlere Sicht die Optimisten. Auf jeden Fall die Kämpfer. In Genf gibt es jemand, der behauptet, Wachkoma- und Locked-In-Patienten würden auch in komplett eingeschlossenen Zuständen über eine gute Lebensqualität verfügen. Vorausgesetzt, sie würden gut gepflegt. Nils Bierbaumer ist Hirnforscher und hat jahrelang mit eingeschlossenen Patienten gearbeitet. Der Unterschied zwischen Wachkoma- und Locked-In-Syndrom ist der Bewusstseinszustand. Bei Locked-In-Patienten weiß man, dass sie da sind.
Bonjour. J'ai un rendez-vous avec Nils Bierbaumer.
Nils Bierbaumer und sein Team haben ein Interface entwickelt, mit dem die Durchblutung des Gehirns von Locked-In-Patienten gemessen und darüber angeblich eine Ja-Nein-Kommunikation ermöglicht werden kann. Es ähnelt einem Haarnetz mit ganz vielen Knoten und Knubbeln.
Deine Antwort wurde als Ja erkannt.
Wir bitten den Patienten, einfache Fragen, Ja oder Nein zu denken. Und dann stellen wir Fragen, wo wir wissen, was Ja und Nein ist, also triviale Fragen, geografische Fragen, Berlin ist die Hauptstadt von Deutschland, Paris ist die Hauptstadt von Deutschland, solche Sachen. Dann registrieren wir den Blutfluss im Gehirn von außen, durch die Schädeldecke mit einer Lichtquelle. Und dann registrieren wir das EEG, auch von außen, die elektrischen Änderungen des Gehirns, während die Leute das denken. Der Computer klassifiziert das und wenn er so 70-80% richtige Klassifikationen von Ja- und Nein-Denken hat, dann gehen wir dazu über, auch einmal Fragen zu fragen, die offen sind. Wie ist das Leben? Ist das Leben schön? Ist das Leben furchtbar? Und so weiter. Also Lebensqualität, Fragen, Pflegefragen, hast du Schmerzen? Müsst ihr umgedreht werden? Also all die Fragen, die für die Pflege wichtig sind.
Während sich die halbe Welt vor der Lebenssituation von Locked-In-Patienten gruselt, behauptet Nils Bierbaumer, er könne seine Patienten ganz einfach danach fragen. Und es ginge ihnen gut. Vorausgesetzt, sie hätten die schwer depressive Übergangsphase hinter sich.
Ich war immer wieder erstaunt, wenn wir diese Lebensqualitätsergebnisse an die Mediziner weitergegeben haben, dass das überhaupt keine Konsequenz auf die Auffassung hatte. Das heißt, alle sind weiterhin überzeugt, dass der Zustand im Locked-In-Zustand ein katastrophaler Zustand ist. Ich kenne komischerweise keinen einzigen Locked-In-Patienten, der mir sowas gesagt hat. Aber die sind davon überzeugt, die selber kaum solche Patienten gesehen haben, die sind davon überzeugt, dass das furchtbar sein muss. Und wenn wissenschaftliche Ergebnisse werden einfach nicht wahrgenommen.
Patientenverfügung findet Bierbaumer überflüssig.
Wenn Sie den Psychiater da fragen, dann müsste der also da 40% seiner Krankenhausinsassen umbringen. Denn die psychiatrischen Patienten, die haben wir ja untersucht, haben den größten Sterbewillen. Und das sind die, die nichts haben. Also jetzt medizinisch gesehen. Wenn Sie die fragen, sagen die, ja klar, Leben ist nichts wert, das lohnt sich überhaupt nicht. Dann müssten also die Psychiater jetzt wieder wie in der Nazizeit hergehen und die alle umbringen. Es wäre die Konsequenz. Die Lebensqualität in der Depression ist katastrophal. Und für jeder Mensch hat irgendwann einmal in seinem, nicht jeder, aber fast jeder Mensch hat einmal in seinem Leben eine Depression, wo ihm das Leben katastrophal vorkommt. Sollen wir dem nachgeben?
Nach Auftritten oder Zeitungsartikeln, in denen er sich gegen Patientenverfügungen äußert, erreicht Bierbaumer regelmäßig böse Post. Manchmal antwortet er.
Und dann kam raus, dass der Betroffene eben auch eine Frau hatte, die innerhalb von wenigen Monaten an der ALS gestorben ist. Jetzt sage ich das gestorben unter Anführungszeichen, das sieht man im Radio nicht. Das heißt, wenn jemand innerhalb weniger Monate an der ALS stirbt, dann kann er nicht gestorben sein, sondern dann wurde darüber entschieden, dass er stirbt. Und dann wurde wohl entschieden, dass er nicht beatmet wird. Und daraus schließe ich jetzt, und ohne es zu wissen, dass der Betroffene eben ein Problem mit dieser Situation immer noch hat. Dass der Tod der Angehörigen offensichtlich doch nicht ganz verarbeitet wurde und der Mensch Zweifel hat. Und wenn dann diese Zweifel genährt werden und behauptet wird, diese Angehörige hat denn wirklich eine gute Lebensqualität, dann stürzt das die Betroffenen natürlich mit Recht in einen massiven Gewissenskonflikt. Nur können sie jetzt nichts mehr ändern. Darum bin ich ja so gegen die Patientenverfügung. Das ist ja das Todesurteil, das wir da unterschreiben. Und hinterher kann ich es eben nicht wieder rückgängig machen. Und deswegen sollte man es nicht unterschreiben.
Ich geboren am wohnhaft in, bestimme hiermit für den Fall, dass ich meinen Willen nicht mehr bilden oder verständlich äußern kann.
Im Jahr 2019 kam es zu einem Eklat um die Ergebnisse einer seiner Studien. Ein Informatiker hatte Zweifel an der statistischen Auswertung geäußert. Eine Untersuchungskommission der Uni Tübingen gab ihm recht. Bierbaumer bestritt die Vorwürfe. Mehr als 60 Fachkollegen unterstützen ihn bis heute. Die Deutsche Forschungsgesellschaft rügte trotzdem einen Verstoß gegen die gute wissenschaftliche Praxis. Bierbaumer wurde für 5 Jahre als Berater und Antragsteller gesperrt. Er versichert bis heute, seine Ergebnisse seien valide.
Warten Sie mal, ich nehme seine Kiste mit.
Karl-Heinz Pantke ist in Eile. Gerade wird er vom Fahrdienst in einen Bus geschoben, sein Rollstuhl an einer Bodenschiene festgekettet. Will er sich irgendwo hinbewegen, schickt er 24 Stunden vorher ein Fax, wartet auf eine Bestätigung und zur verabredeten Zeit stehen ein Minibus und 4 kräftige Arme vor der Tür. Heute ist er gut drauf. Er kennt einen neuen Witz.
Der Witz ist ganz einfach. In Russland, Sowjetunion ist alles verboten. Und die Dinge, die erlaubt sind, sind auch verboten.
Sein Lachen ist eher ein Grinsen. Er hat viel übrig für trockenen Humor. Außerdem hört er nebenbei gern Musik. Alles außer Klassik, sagt er. Die störe seine Konzentration. Auch ein Resultat des Hirnschadens. Ursprünglich stammt Karl-Heinz Pantke aus Braunschweig. Er wollte nicht zur Bundeswehr. Und weil man das als Westberliner vor der Wende nicht musste, kam er hierher.
Anschnallen, das dürfen Sie nicht.
Eine Hochschule hat ihn eingeladen.
Okay. Das geht bis zu.
Er soll vor Physio- und Ergotherapeuten über sogenannte unterstützte Kommunikation sprechen. Wie macht man sich verständlich, wenn man nur noch die Augenlider bewegen kann?
Aber wir fahren heute nicht nach Krankenhaus, ne?
Nein, nein.
Der Banke, ja. Fahren wir Helles für heute.
Genau.
20 Studierende sind gekommen, um ihm zuzuhören. 20 angehende Therapeuten, denen er davon erzählen will, dass es sich lohnt, sensibel zu bleiben und sich auf Patienten einzulassen. Mit einem Spiel sollen die Teilnehmer paarweise Ja-Nein-Kommunikation trainieren.
Ich werde die Person sein, die nicht sprechen kann. Ich habe jetzt gelesen, was auf meinem Zettel steht. Und hier einmal Augen schließen heißt Ja und zweimal Nein. Und Marie fragt jetzt, was ich möchte. Ja.
Für viele Patienten ist das der einzige Weg in die Außenwelt. Dass Therapeuten so etwas lernen, ist zwar nicht Usus, aber Karl-Heinz Pantke arbeitet daran.
Lisa, hat dein Bedürfnis was damit zu tun, was mit alltäglichen Bedürfnissen zu tun? Okay, also handelt es sich dabei um Nahrungsaufnahme? Möchtest du was essen oder was trinken? Beides nicht. Möchtest du schlafen gehen? Bist du müde? Nein, auch nicht. Möchtest du... Oh Gott, das ist ja echt scheiße schwer.
Nach 10 Minuten brechen die beiden ab.
Also es ist wirklich auch schwer. Ja, weil es ja, zu einfach ist. Ich möchte nicht mit dir sprechen. Nee. Ja. Das war doch total gemein, fand ich auch. Also es ist eigentlich ein voll wichtiges Bedürfnis, aber es hat sie ja nicht rausgefunden. Und im Endeffekt hat sie mich damit ja unendlich gequält.
Ich habe mir jetzt
mit dem ganzen Nachfragen.
Ich habe mich jetzt auch für eine...
10 Minuten hat Maria in Lisa herumgebohrt, um am Ende nicht herauszufinden, dass die gar nicht mit ihr sprechen möchte. Und dann gibt es noch 2 Gäste. Das Ehepaar Müller. 2 Mitglieder aus Pantkes Verein. Seit 15 Jahren lebt Günther Müller eingeschlossen in seinem Körper. Nur die Augenlider kann er bewegen. Mit seiner Umgebung kommuniziert er neuerdings über einen Computer, den er mit den Pupillen steuert. Auf diese Weise kann er Wortbeiträge verfassen, die der Rechner vorliest.
Mein Computer, auch da habe ich mich anfänglich schwer getan, mit ihm zu arbeiten. Mit meiner Frau war ich im Buchstabieren so versiert, dass es schnell ging und ich deshalb das langwierige Arbeiten mit dem Computer ab abgelehnt habe. Ich war wie ein pokiger Esel am Strick. Dann habe ich die Vorteile erkannt und der Computer ist mein ständiger Begleiter. Ich fertige den Schriftverkehr der Familie.
Mit einer Buchstabentafel sind Müllers tatsächlich schneller.
Irgendwas will ich dich jetzt mal fragen. Erste Zeile, oder du willst was wissen. Erste Zeile. A, B, C, D, E, F, F. Erste Zeile.
Gudrun fragt,
zweite,
Günther blinzelt.
J, K, L, M,
man kann sich vorstellen, wie bei Müllers diskutiert wird.
Q, R, Fr, erste Zeile. A, Fra, erste Zeile. A, B, C, D, E, F, G, Frage, erste Zeile. A, B, C, D, D, erste Zeile. O, U, Du, erste Zeile. Ich soll fragen. Aha. Wie lange sind wir hierher gefahren? Erste Zeile. Zweite.
Einen Bulli haben die Müllers umgebaut, mit dem sie sehr viel unterwegs sind. 15.000 Euro haben sie in eine Rampe investiert, über die Günther in den Bus gelangen kann. So gibt es Fotos von ihm mit E-Rolli am Ostseestrand oder beim Grillen im Grünen. Auch mit dem Locked-In-Verein sind sie viel unterwegs und überhaupt andauernd auf Achse.
Wir waren noch in Kopenhagen mit dem Schiff. Also wir machen schon sehr viel. Und wir gehen auch in Konzerte und zum Eishockey und Sportveranstaltungen überall. Also wir sind wirklich viel. Also ich glaube, wir sind mehr unterwegs wie Leute, die gesund sind.
Physio- und Ergotherapeuten, Ärzte und Logopäden arbeiten seit Jahren mit Günther. Wenn er etwas zu sagen hat, macht er ein Geräusch.
Dann macht er oder so, dann kriege ich das mit. Also ich kann auch schlafen, nachts tief und fest. Die können neben mir die Wohnung ausräumen, kriege ich nicht mit. Aber wenn er hier macht, kriege ich mit.
Früher hatten Müllers ein Sportgeschäft.
Ja.
Und zwischendurch ist Günther sogar mal LKW gefahren. Große Autos haben ihn immer begeistert. Der Tod hat in der Familie nie eine große Rolle gespielt. Bis heute ein Highlight für die zwei? Streiten. Das Eheleben ist sehr lebendig, erzählen sie.
Wenn wir uns streiten, da fliegen die Fetzen. Verbal gesehen, ne? Nicht sicher streiten wir uns. Er knirscht dann mit den Zähnen. Oh, ganz doll.
Übrigens, Günther Müller hat eine Patientenverfügung.
Ganz doll mit den Zähnen,
immer gehabt.
Was nicht gut ist.
Sterben wollte er aber noch nie.
Also er war vor 2007 mal, da hat er nachher auch gesagt, er möchte ins Krankenhaus. Er hat ganz schwer Luft gekriegt. Ach, hör mal auf hier. Und da hat mich der Arzt gefragt, der Oberarzt von der Intensivstation, wenn was passiert oder so. Ich sage, nö, also mein Mann, der hat sich so lange durchgekämpft, der wird weiterleben. So, nur war das für den auch klar.
Die Studierenden sind durch die Müllers ins Grübeln gekommen.
Ja, wir haben jetzt eigentlich nur positive Beispiele gesehen. Also es gibt ja immer welche, die nicht so gut damit umgehen. Sie können ja auch nicht mehr kommunizieren und daran kann man dabei schon ziemlich kaputt gehen. Wenn man, also wie gesagt, natürlich sehen wir die guten Beispiele. Aber
ja, die beiden haben sich ja auch schon irgendwie damit also die haben es ja jetzt schon ein paar Jahre und haben sich damit abgefunden. Und ich glaube, wenn er jetzt mal die Diagnose erst vor kurzem bekommen hätte oder bei dem das gerade so anfängt, ich glaube, der würde auch noch mal anders damit umgehen. Und ja, von daher ist es jetzt ein Bild, aber es ist ein schönes Bild auf jeden Fall.
Ich treffe Karl-Heinz Pantke bei einer Filmpremiere wieder. Sein Verein hat eine Dokumentation in Auftrag gegeben über das Leben und den Alltag von Locked-In-Patienten. Es gibt Sekt und Häppchen. Alle haben sich hübsch gemacht. Eine fast festliche Atmosphäre. Vielleicht 60 Betroffene und Angehörige sind gekommen. Karl-Heinz Pantke würde gerne eine kleine Rede halten, kann aber nicht, weil das Mikrofon nicht funktioniert. Mittlerweile bin ich überzeugt, dass er in seinem Alltag mehr bewegt als irgendein Gesunder. Behindert ist angesichts dieses umtriebigen, humorvollen Menschen ein fast schon lächerlicher Begriff.
Ich meine, sehen Sie es mal positiv. Durch diese Kehrtwendung wurde mein Leben vom Kopf auf die Füße gestellt oder umgekehrt. Na egal, jedenfalls dadurch ist es eigentlich eher interessanter geworden. Ansonsten, ich war da an der Uni beschäftigt, ansonsten wäre alles sein Gang gegangen. hätte habilitiert, hätte meinen eigenen Lehrstuhl bekommen und das ganze Langeweile-3, das ist so noch viel interessanter.
Was Patientenverfügung betrifft, die will er ja niemandem ausreden. Wer glaubt, dass er sowas braucht, bitte sehr. Nur seinen Segen darf er nicht erwarten. Sinnvoll findet er dagegen Vorsorgevollmachten. Anstelle von »Was wird entschieden, wenn ich selbst nicht mehr entscheiden kann?« sollte man sich die Frage stellen, wer in dieser Situation entscheiden könnte.
Mein Hauptargument gegen Patientenverfügung wäre, kein Mensch kann als gesunder Mensch voraussagen, wie er dann im Krankheitsfall reagiert. Menschliches Leben hat die schöne, aus dem Grund gibt's menschliches Leben wahrscheinlich überhaupt nur, dass es sich total an die Umstände anpassen kann. Und ausgerechnet bei so einer wichtigen Sache wird vorausgesetzt, ich bin immer derselbe, egal was jetzt passiert, bin ich eben nicht. Dann passiert was und dann passe ich mich an die neuen Umstände an.
Patientenverfügungen. Des Menschen Wille ist sein Himmelreich. Feature von Carsten Kretzer. Redaktion Tobias Barth. Es sprachen Patrick Güldenberg und Ellen Schweder. Schnitt Christian Grund. Ton Holger König. Regieassistenz Matthias Seimer. Regie Andreas Meinitzberger. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2021.